Auch von mir ein herzliches Willkommen in unserer Stream-Gemeinde. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können heute. Vielleicht seid ihr überrascht, ich bin es auch ein bisschen, dass ihr hier nicht Stefan Hofmann, unseren Pastor, seht. Er ist heute leider krank. Aber ich soll euch beruhigen, es ist nicht Corona. Trotzdem dürft ihr für ihn beten. Wir befinden uns in der Predigtreihe Hebelgesetze des Glaubens. Kleine Kraft, große Wirkung. Heute geht es darum, dass Gott uns überrascht. Dass Gott gibt, worum wir nicht bitten. Ich finde dieses Thema so gut und so wichtig für uns, dass ich drei Gedanken dazu mit euch teilen möchte. Gedanken. Wir haben von Klaus Spitzke eben den Vers aus Jesaja gehört. Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken und unsere Gedanken sind nicht Gottes Gedanken. Was ist das Wesen von unseren Gedanken, von menschlichen Gedanken, habe ich mich gefragt, woran erkennen wir menschliche Gedanken? Und auch, was ist das Wesen von Gottes Gedanken? Woran erkennen wir Gottes Gedanken? Unsere menschlichen Gedanken sind irgendwie begrenzt. Begrenzt durch unsere Erfahrungen, begrenzt durch das, was wir uns vorstellen können, durch unsere Vorstellungskraft. Begrenzt durch unsere eigenen Fähigkeiten, durch das, was wir können, begrenzt durch unsere eigene Stärke. Wenn ich ein Problem habe, fallen mir als erstes nur Lösungen ein, die ich mir auch vorstellen kann. Wie ich über ein Ereignis in der Zukunft denke, hängt von meinen Erfahrungen in der Vergangenheit ab. Wenn ich an Gottesdienst denke, denke ich an das, was ich kenne. Vielleicht erwarte ich, Freunde zu treffen, ein bestimmtes Lied, die Predigt meines Pastors. Ich kann mir nur vorstellen, was ich kenne. Wenn ich eine schwere Last tragen muss, überlege ich mir, kann ich das? Wie stark bin ich? Wir hatten in den letzten Wochen das Beispiel einer Sackkarre. Wenn ich nur an das denke, was ich aus meiner eigenen Kraft kann, könnte ich niemals einen Menschen tragen. Mit der Sackkarre geht das schon. Unsere Gedanken sind begrenzt, aber Gottes Gedanken, die sind grenzenlos, die sind viel höher. Gottes Gedanken sind weiter, wunderbarer, sie unterliegen keinen Naturgesetzen. Gott sprengt unsere Vorstellungskraft. Bei Gott ist Unmögliches möglich. Gott überrascht. Gott gibt mehr, gibt Dinge, an die wir nicht im Geringsten denken. Manchmal werden auch unsere Erwartungen enttäuscht. Aber Gott weiß, was wir brauchen. Vielleicht ist nach einer langen Corona-Gemeindepause hier im Gottesdienst nicht mehr alles, wie es vorher war. Vielleicht bin ich zuerst enttäuscht. Aber wenn ich hinsehe, mit Menschen, die ich noch nie gesprochen habe, in Kontakt komme und höre, dann merke ich, wie viele wunderbare Dinge geschehen. Und dann komme ich begeistert wieder. Unser Predigttext, mit dem wir uns heute beschäftigen in 1. Könige, lehrt uns, wie wir Gottes Gedanken mehr in unser Leben reinkommen lassen können. Und bevor wir den gleich hören, wollen wir 2, 3 Minuten Stille haben. Tillmann wird uns mit Musik die Stille untermalen. Und ihr könnt vielleicht im Stillen ein Gebet sprechen oder euch überlegen, wo seid ihr durch eure Gedanken begrenzt? Und wo bitten wir um Gottes Gedanken? Thank you. Dass Gottes Gedanken in unserem Leben mehr Raum gewinnen, das können wir aus eigener Kraft nicht machen, denn es ist ja Gottes Wirken. Aber wir können ihn erwarten, wir können ihn einladen, wir können mit seinem Wirken rechnen, wir können seine Überraschungen sehen und annehmen. Und wie das geht, das können wir von Salomo lernen. Gernot Friedel liest aus 1. Könige 3, 5 bis 15.
Hintergrund: König Salomo war nach Gibeon gegangen, um dort ein Opferfest zu feiern. Als er im Heiligtum übernachtete, erschien ihm der Herr im Traum und sagte zu ihm: Wünsche dir, was du willst, ich will es dir geben. Salomo antwortete: Du hast in großer Treue an deinem Diener, meinem Vater David, gehandelt, so wie auch er stets treu zu dir gehalten und dir aufrichtig gedient hat. Du hast ihm deine große Treue auch darin erwiesen, dass du ihm einen Sohn gegeben hast, der einst auf seinem Thron sitzen sollte, wie das jetzt wirklich eingetreten ist. Herr, mein Gott, du hast mich, deinen Diener, anstelle meines Vaters David zum König gemacht. Ich bin noch viel zu jung und unerfahren und fühle mich dieser Aufgabe nicht gewachsen. Und doch hast du mir das Volk anvertraut, das du dir erwählt hast, und ich trage die Verantwortung für so viele Menschen, die niemand zählen kann. Darum schenke mir ein Herz, das auf deine Weisung hört, damit ich dein Volk leiten und gerechtes Urteil sprechen kann. Wie kann ich sonst dieses große Volk regieren? Dem Herrn gefiel diese Bitte. Deshalb sagte er zu Salomo: Du hättest dir ein langes Leben oder Reichtum oder den Tod deiner Feinde wünschen können. Stattdessen hast du mich um Einsicht gebeten, damit du gerecht regieren kannst. Darum werde ich deine Bitte erfüllen und dir so viel Weisheit und Verstand schenken, dass kein Mensch vor oder nach dir mit dir verglichen werden kann. Aber auch das, worum du mich nicht gebeten hast, will ich dir geben. Ich werde dir Reichtum und hohes Ansehen schenken, sodass zu deinen Lebzeiten kein König sich darin mit dir messen kann. Und wenn du meine Gebote so treu befolgst wie dein Vater David, dann schenke ich dir auch ein langes Leben. Als Salomo erwachte, merkte er, dass der Herr im Traum mit ihm gesprochen hatte.
Eine unglaublich faszinierende Bibelstelle, wie ich finde. Sie beginnt mit Gottes ganz persönlicher Hinwendung zu uns. Gott sagt zu Salomo in Vers 5: Erbitte von mir, was du willst. Gott wünscht sich eine ganz persönliche, direkte Beziehung zu uns. Er fragt: Was willst du? Was brauchst du? Was soll ich dir geben? Diese Frage berührt mich, denn ich merke, er meint mich. Er sieht mich an. Aber die Antwort? Für mich ist es keine leichte Frage. Was antwortest du, wenn Gott dich fragt: Was willst du? Was soll ich dir geben? Was antwortet Salomo? Ich finde eine unglaublich begeisternde, interessante und so weise Antwort. Er hat grob drei Antworten. Und ich finde drei Aspekte, die wir von Salomo lernen können. Als erstes, Salomo öffnet seinen Blick. Er schaut auf das, was Gott bei seinem Vater David getan hat. Er schaut eben nicht auf das, was er mit Gott erlebt hat und wo er sagen könnte, okay, ich weiß, du machst das und das. Nein, er schaut auf das, was Gott bei seinem Vater David getan hat. Es heißt in Vers 6, schon meinem Vater David hast du sehr viel Gutes getan. Er blickt sofort auf die Größe Gottes, auf das, was er an Zeugnis erlebt hat. Er sieht viel Gnade und Barmherzigkeit, die Gott seinem Vater David erwiesen hat. Er verlässt sofort die Grenzen seines eigenen Denkens und seiner Erfahrungen und seiner Erwartungen. Wie gut und wie ermutigend und wichtig ist es auch für uns, wenn wir uns gegenseitig erzählen, was Gott in unserem persönlichen Leben getan hat. Denn sonst hätte auch Salomo das nicht von seinem Vater David gewusst. Ich bin so dankbar, dass wir in der Gemeinde hier einen Ort haben, an dem das passieren kann, und ein Land, in dem das erlaubt ist, und eine Pandemiesituation, in der wir uns treffen können. Und ich würde uns alle so sehr ermutigen, nutzt es aus, tauscht euch über Gottes Wirken in eurem Leben aus, denn es ermutigt und es hilft uns, von uns wegzusehen und zu sehen, was bei Gott alles möglich ist. Und Salomo sieht nicht nur, was Gott getan hat und freut sich so im Stillen, sondern er gibt es sofort an Gott zurück. Er zeigt ihm seine Dankbarkeit, er lobt ihn und dankt. Auch das wollen wir zumindest für diejenigen, die hier vor Ort sind, später machen. Wir wollen ihn loben und danken für das, was er getan hat. Und zu Hause würde ich euch auch ermutigen, das zu tun. Also erstens, Salomo öffnet seinen Blick und schaut auf das, was Gott getan hat. Zweitens, Salomo nennt Gott seine Grenzen. Salomo nennt Gott das, was er selber nicht kann. In Vers 7 heißt es, ich aber bin noch jung und unerfahren. Salomo benennt vertrauensvoll, ohne Scham, seine Grenzen. Beeindruckend. Das muss eine tiefe, vertrauensvolle Beziehung sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber was tun wir nicht alles dafür, dass andere unsere Grenzen nicht sehen? Wir schämen uns. Wie peinlich ist es uns oft, wenn wir etwas nicht können oder nicht wissen. Hoffentlich merkt es keiner, ich muss unbedingt besser werden, ich muss das besser hinkriegen. Warum klappt das nicht? Selbstvorwürfe. Bei Gott dürfen wir üben, unsere Grenzen zu zeigen. Er kennt uns ja eh. Er hat uns geschaffen, so wie wir sind. Jeden von uns mit Grenzen. Wir sind nicht perfekt. Wir haben viele Schwächen. Gott sei Dank haben wir Schwächen. Gott sei Dank sind wir nicht perfekt, denn so merken wir manchmal schmerzlich, wir brauchen Gottes Wirken in unserem Leben. Einfach, weil wir vieles nicht aus eigener Kraft können und müssen. Durch unsere Grenzen bleiben wir irgendwie auch in der richtigen Abhängigkeit von Gott, unserem Vater. Und eigentlich kann uns nichts Besseres passieren. Und wie befreiend ist es, wenn wir es auch untereinander wagen, unsere Schwächen zu zeigen. Als Psychologin für Kinder werde ich oft von Eltern gefragt, was soll ich denn nun machen mit meinem Kind? Früher hat mich das sehr unter Druck gesetzt und ich dachte, jetzt muss ich die richtige Antwort irgendwie finden. Inzwischen traue ich mir öfter zu sagen, das weiß ich auch nicht. Das ist eine schwierige Situation und lassen Sie uns gemeinsam einen Weg finden. Früher hätte ich gedacht, die halten mich für dumm oder so. Jetzt merke ich, Wenn ich das so sage, dann tut es eigentlich allen gut. Die Eltern fühlen sich mehr verstanden und abgeholt und ich muss nichts vortäuschen. Erstens, Salomo öffnet seinen Blick und schaut auf das, was Gott getan hat. Zweitens, Salomo nennt Gott seine Grenzen. Und drittens, Salomo bittet um ein Herz, was auf Gott hört. In Vers 9 heißt es, gib mir ein Herz, was auf dich hört, damit ich unterscheiden kann, was Recht und Unrecht ist. Das ist beeindruckend. Wenn ich an mein Gebet für die Gemeindefreizeit denke, gib uns gutes Wetter, lass uns gute Gemeinschaft haben, dann schäme ich mich an der Stelle sehr. Er bittet nicht um das, was ihm vielleicht gefallen würde. Er bittet nicht um Reichtum, nicht um Geld, nicht um Macht, nicht um Einfluss, auch nicht um Frieden, was seinem Volk dienen könnte. Er bittet nicht um das, was er vielleicht bräuchte, um ein glückliches, zufriedenes, schönes Leben zu führen. Nein, er bittet um eine viel tiefere Veränderung. Er bittet um eine Veränderung seines Herzens.